Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Auf der Kippe. Dem Podcast, in dem wir aus philosophischer Perspektive auf die digitale Revolution schauen. Mein Name ist Siad Mahaini und ich freue mich, dass Sie dabei sind. In der letzten Folge habe ich die These aufgestellt, dass der Mensch im 21. Jahrhundert dabei ist, sich selbst zum Cyborg zu machen. Und habe dafür Neil Harbisons Geschichte als Beispiel herangezogen. In der heutigen Folge möchte ich darüber nachdenken, wie sich diese Entwicklung weiter entfalten wird, welcher Ideologie sie entspringt und welche Ziele sie verfolgt. Denn das, was wir am Beispiel von Neil Harbison gehört haben und was in diesen noch frühen Jahren des 21. Jahrhunderts passiert, sind ja nur Sandkastenspiele im Vergleich zu dem, was kommen wird, beziehungsweise im Vergleich zu dem, was die Treiber dieser Entwicklung anstreben und für realisierbar erachten. Doch bevor wir tiefer einsteigen, möchte ich zunächst Sie bitten, dass Sie sich mal folgende Fragen stellen. Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Pille, die Sie nehmen könnten und die dafür sorgen würde, dass die Fähigkeit Ihres Körpers zur Zellregeneration und Zellteilung ewig aufrechterhalten werden könnte, sodass Sie im Prinzip ewig leben könnten. Würden Sie diese Pille nehmen? Stellen Sie sich ferner vor, Sie könnten sich Nanobots in die Blutbahn spritzen lassen. Nanobots sind winzig kleine Roboter, kleiner als ein rotes Blutkörperchen. Und diese Nanobots, von denen zig Millionen ihren Körper durchwandern würden, würden Krankheitserreger um ein Vielfaches effektiver bekämpfen, als es ihre weißen Blutkörperchen tun. Sie würden ihre DNA nach Mutationen oder Transkriptionsfehlern absuchen und diese beheben, sodass sie ihr Alter mit Hilfe dieser Nanobots jedes Jahr resetten und dadurch im Prinzip ewig leben könnten. Stellen Sie sich weiter vor, dass diese Nanobots Ihren Körper nicht nur von innen sanieren, sondern zugleich optimieren würden, indem solche Nanobots nach und nach körpereigene Zellen ersetzen. Mit Hilfe von roten Blutkörperchen zum Beispiel wird Sauerstoff gebunden. Was, wenn Nanobots Sauerstoff viel effizienter und in viel größeren Mengen binden könnten, sodass sie zum Beispiel mit nur einmal Luft holen ohne Probleme 15 Minuten unter Wasser bleiben könnten? Würden Sie sich solche Nanobots spritzen lassen? Stellen Sie sich schließlich vor, man könnte Ihr Gehirn scannen und auf einen robotischen Körper setzen oder in virtuelle Welten hochladen, sodass Sie, vorausgesetzt, dass Sie daran glauben, dass Sie dieses eingescannte Gehirn sind, ewig leben könnten. Sie könnten auch nach Lust und Laune Ihren Körper wechseln und zum Beispiel mal Mann, mal Frau sein. Sollte Ihnen durch einen dummen Zufall ein 10 Zentner schwerer Stein auf Ihren Kopf fallen, könnte man Sie natürlich wiederbeleben, da Sie selbstverständlich ein Backup Ihres eingescannten Gehirns angelegt haben. Und da Sie nun schon mal digitalisiert sind, ist es nur noch ein kleiner Schritt von allen anderen Möglichkeiten der Digitalisierung Gebrauch zu machen. Wenn Sie zum Beispiel Chinesisch lernen wollen, können Sie einfach ein entsprechendes Sprachmodul hochladen und fertig. Wenn Sie einen guten Gedanken oder ein schönes Gefühl haben, das Sie mit jemand anderen teilen möchten, so versenden Sie dieses einfach per SMS oder was auch immer das Pendant dazu in der Zukunft sein wird. Sie könnten buchstäblich sein, was Sie wollen und sich wie in einem Videospiel eine virtuelle Lebenswelt schaffen, ganz nach Ihren Wünschen. Würden Sie Ihr Gehirn scannen lassen? Nun, es ist nicht sicher, ob all dies möglich sein wird, doch es ist sicher, dass an all diesem bereits gearbeitet wird und dass diejenigen, die daran arbeiten, täglich greifbare Resultate liefern und davon überzeugt sind, dass es gelingen wird. Nicht viel, aber ein wenig Geduld müssen wir wohl noch aufbringen, so rufen Sie uns zumindest zu. Und daher die letzte Frage an Sie. Würden Sie nach Ihrem Tod Ihren Körper einfrieren lassen, damit er in Zukunft, wenn diese Behandlungsformen möglich sind, wieder aufgetaut und zu einem potenziell ewigen Leben wiederbelebt werden könnte? Und falls Sie noch zögern, es würde Sie, Stand heute, zwischen 30.000 und 80.000 Dollar kosten, je nachdem, welchen Anbieter Sie wählen und ob Sie nur Ihren Kopf oder Ihren ganzen Körper einfrieren lassen wollen. In Hinblick auf den Return on Investment, so rufen uns die Anbieter dieser Technologien zu, also der Return ist ja ewiges Leben und Ihr Investment, irgendwas zwischen 30.000 und 80.000 Dollar, ist also das Investment praktisch vernachlässigbar. Übrigens, wenn Sie sich dazu entscheiden, werden Sie in guter Gesellschaft mit mehreren tausend anderen Menschen, die sich bereits heute dafür entschieden haben. Würden Sie das tun? Überlegen Sie sich bitte Ihre Antwort im Laufe der Folge. Ich komme wieder darauf zurück und gebe Ihnen meine. Wir erinnern uns, Cyborgisierung bedeutet, dass der Mensch mit Technologie fusioniert und dadurch seine biologischen oder wie auch immer bedingten Limitationen transzendiert. Das wiederum bedeutet, die menschliche Natur nicht mehr als Teil des Menschseins zu verstehen, geschweige denn zu akzeptieren, und stattdessen sich nach und nach von ihren Fesseln zu befreien. Fesseln der Natur und menschliche Limitationen gibt es viele. Wir müssen schlafen, unsere Intelligenz ist begrenzt, Emotionen, Ängste, Depressionen ziehen uns herab, unsere körperlichen Kräfte sind begrenzt, unsere sinnliche Wahrnehmung. Jede Katze kann besser sehen als wir. Jeder Hund kann besser riechen. Jeder Mensch landet mit Geburt in einem Körper, den er oder sie sich nicht gewählt hat. Man hat blaue oder braune Augen, ist groß oder kleinwüchsig, hat Neigung zur Fettleibigkeit oder nicht. Man ist mit zwei X-Chromosomen oder einem X- und einem Y-Chromosom auf die Welt gekommen. Das heißt, biologisch betrachtet als Mann oder als Frau, ohne sich dafür entschieden zu haben. Und so weiter und so fort. Das 21. Jahrhundert trägt in sich die Aussicht, dass all dies optional ist. Wählbar. Abwählbar, wenn man möchte. Überwindbar, formbar, ausbaubar. Die Propagandisten dieser Entwicklung sprechen hierbei von morphologischer Freiheit. Das heißt, das Recht jedes Einzelnen, seinen Körper in jeden beliebigen Zustand zu überführen, den man anstrebt. Und die Technologien, die das ermöglichen sollen, sind insbesondere Gentechnik, Nanotechnologie und Computertechnologie mit dem Allheilsbringer künstliche Intelligenz, mit dem wir uns in zukünftigen Folgen noch mehr beschäftigen werden. Die ultimative Fessel aber ist der Tod. Und deshalb bezeichnen die Befürworter dieser Entwicklung auch die Überwindung des Todes als die wichtigste Aufgabe der Menschheit. Und nur um das an dieser Stelle mal deutlich zu machen, das sind keine Spinner oder Phantasten, die das sagen, sondern Leute wie Mark Zuckerberg, Peter Thiel oder Nick Bostrom, um nur einige zu nennen. Also CEOs der größten Digitalkonzerne, Star-Investoren, die riesige Geldsummen in Richtung bestimmter Technologien und Märkte kanalisieren und Oxford-Professoren. Es sind Unternehmen wie Alphabet, also das, worin auch Google drinsteckt, die mit ihren gewaltigen Mitteln daran arbeiten und viele andere ernstzunehmende Menschen und Unternehmen mehr. Das ideologisch motivierte Streben, den Menschen über seine biologischen Limitationen hinauszutreiben, bezeichnet man als Transhumanismus bzw. als Posthumanismus. Es ist ein wesentlicher Teil der Ideologie des Digitalzeitalters. Das lateinische Wort trans bedeutet jenseits von etwas zu sein oder auch hinübergehen, über etwas hinausgehen. Der Transhumanismus strebt also über den durch die Natur limitierten Menschen hinaus. Der Begriff Posthumanismus wird manchmal gleichbedeutend für Transhumanismus verwendet, was aber eigentlich nicht ganz richtig ist. Das Wort post, also lateinisch post, bedeutet hinter oder nach etwas zu sein. Der Posthumanismus geht also noch einen Schritt weiter als der Transhumanismus. Doch davon mehr in der kommenden Folge. Diese Entwicklung ist längst in vollem Gang. Dass der Mensch auf dem Weg zum Cyborg ist, sagt jedoch noch nichts darüber aus, warum er auf diesem Weg ist. Und damit möchte ich auf die Ideologie zu sprechen kommen, die diese Entwicklung antreibt. Die Glaubenssätze und Wertvorstellungen, die tief in die Erzählungen und Narrative des digitalen Zeitalters eingeschrieben sind. So tief, dass wir sie nachsprechen, nachleben, ohne uns dessen oftmals bewusst zu sein. Diese Ideologie ist in den Gedanken der Aufklärung verhaftet, doch sie ist eine Zuspitzung und Radikalisierung dieser Gedanken. Die Ideologie des Digitalzeitalters und insbesondere des Trans- und Posthumanismus ist so etwas wie die Ideologie der Aufklärung auf Speed. Es ist ein Kerngedanke der Aufklärung, dass der Mensch mit den Mitteln seiner Rationalität, also seiner Denkfähigkeit, und mit Wissenschaft und Technik, die gewissermaßen die Werkzeuge des rationalen Denkens sind, seinen Zustand und den Zustand der Welt verbessern könne. Dieser Glaube ist die Geburtsstunde des modernen Fortschrittsglaubens, der im Digitalzeitalter quasi religiöse Züge annimmt. Und das ist nebenbei bemerkt nicht ohne Ironie, dass sich ja die Aufklärung gerade in Abgrenzung von einer mittelalterlich religiös geprägten Weltsicht herausgebildet hat. Das Religiöse dieser Ideologie zeigt sich unter anderem in der Verkündung paradiesischer Zustände, die erwartet werden, wenn die Technologie nur erstmal so weit ist. Und in einem absoluten Glauben, nicht Wissen, sondern Glauben, an die Omnipotenz von Wissenschaft und Technik. Das heißt, einem Glauben, dass Wissenschaft und Technik in der Lage sind, alle, und das ist wörtlich zu verstehen, alle Probleme zu lösen. Der Transhumanismus filtert diesen Fortschrittsglauben noch durch die Linse der Evolutionstheorie und zieht aus dieser die Überzeugung, dass es nun an der Zeit sei, den nächsten Schritt zu gehen. Was der Mensch im Vergleich zum Affe ist, soll der transhumane Mensch im Vergleich zu dem in seiner Biologie verhafteten Mensch sein. Und auf dieser Evolutionsstufe nun, also heute, soll es nicht mehr die Natur sein, die Evolution vorantreibt, sondern der Mensch selbst, der mit künstlicher Intelligenz, mit Genschere und mit anderen Technologien bewaffnet, seine weitere Evolution selbst in die Hand nimmt. Was ist nun das Ziel dieser Ideologie? Was ist Ihre Antwort auf die Frage, warum wir transhuman werden sollen? Warum wir den Tod abschaffen sollen? Hier wird die Luft erstaunlich dünn. Als Antwort hört man nur, was man auch als Vision von praktisch jedem digitalen Startup hört: die Welt zu einem besseren Ort machen. Und das klingt ja erstmal toll, aber je mehr man darüber nachdenkt, umso inhaltsleerer und dümmer klingt es. Und nebenbei bemerkt, liebe Startup-Gründer, bitte hört auf mit dem Mist. Man kann es nicht mehr hören. Wenn man nun tiefer nachfragt, was eigentlich das Ziel, der Sinn, die Erfüllung eines technologisch optimierten und ewigen Lebens sein soll, so lautet die Antwort, Zitat, Fortschritt ohne Ende. So formuliert es zum Beispiel Max Mohr, der sowas wie der ideologische Vordenker des Transhumanismus ist. Doch warum sollte das irgendetwas besser machen? Warum sollte es mich als Menschen glücklicher oder zufriedener machen, dass ich immer einen weiteren Schritt technologisch fortschreite? Mit anderen Worten, was hat Fortschritt für einen Sinn, wenn ich keine Vorstellung davon habe, woraufhin ich beziehungsweise dann eigentlich richtiger formuliert, woraufhin ich zuschreiten möchte?
Wenn ich von diesem blinden Fortschrittsglauben höre, kommt mir immer das Bild einer Gangway in den Kopf. Eine Gangway ist eine Treppe, über die Passagiere in ein Flugzeug steigen können. Das gibt der Treppe ihren Sinn. Sie führt vom Boden nach oben ins Flugzeug. Doch wenn das Flugzeug abgehoben ist, steht die Gangway nutzlos auf einem leeren Flugplatz herum. Ich liebe dieses Bild, das ich oft beobachten konnte, also noch in Vor-Corona-Zeit, als ich am Gate saß und dem Treiben auf dem Rollfeld zuschaute. Diese Treppe, die nach oben, aber nirgendwo hinführt. Die man immer weiter hochschreiten kann, nur um dort festzustellen, dass da nichts ist als Leere. Ist für mich die perfekte Metapher für den modernen Fortschrittsglauben. Es zeigt sich hieran, wie an so vielen Stellen von wie viel Naivität dieser technokratische Fortschrittsglaube getragen wird. Vielleicht wird eben doch nicht alles besser, wenn man die Welt nur den Nerds überlässt. Und es zeigt sich hieran auch, dass diese Ideologie des Digitalzeitalters, die sich ja als Fortführung der Aufklärung verstanden wissen will, einen Kerngedanken der Aufklärung überhaupt nicht verstanden hat. Zwar propagiert die Aufklärung in der Tat die Vorherrschaft des rationalen Denkens, doch sie unterscheidet in diesem Denkvermögen zwischen Vernunft und Verstand. Um es jetzt nicht zu kompliziert zu machen, kann man sagen, der Verstand ist das zielgerichtete, problemlösende Denken, das zum Beispiel auch in der Entwicklung neuer Technologien seine Kraft entfaltet. Die Vernunft hingegen ist das Denkvermögen, das dem Verstand überhaupt erst eine sinnvolle Richtung weist. Während der Verstand einfach nur denkt und wie eine Rechenmaschine Aufgaben löst, ist die Vernunft das Vermögen, dem Verstand die richtige Aufgabe zu stellen. Und die entscheidende Aufgabe des Menschen, so ruft uns zumindest Immanuel Kant zu, also der maßgebende Denker der Aufklärung, ist es, seine Vernunft zu kultivieren und nicht etwa aus sich selbst einen immer besseren Taschenrechner zu machen. Mehr noch, kalter Verstand ohne die Führung der Vernunft, die danach fragt, woraufhin der Mensch sein Denkvermögen, seine Ressourcen, sein Streben im Leben richten soll, führt nicht zum Paradies auf Erden, sondern, wie die Philosophen der Frankfurter Schule gezeigt haben, in die Hölle von Hiroshima, von Auschwitz und dem stalinistischen Gulag. Anstatt also technokratisches Denken blind zu entfesseln und durch künstliche Intelligenz immer weiter zu potenzieren, anstatt einfach etwas zu tun, nur weil es technisch möglich ist und das dann Fortschritt zu nennen, könnte man sich auch die Frage stellen, was denn eigentlich vernünftig wäre, erreichen zu wollen. Und ob zum Beispiel das technische Überwinden aller möglichen Limitationen des Menschen dazugehört. Das ist keine einfache Frage, denn natürlich ist es so, dass der Mensch schon immer in Konflikt mit seinen Limitationen und seinen natürlichen Bedingtheiten stand und dass er schon immer dagegen anarbeitet. Ich nehme an, dass auch Sie sich ab und zu die Fingernägel und die Haare schneiden und nicht einfach der Natur Ihren freien Lauf lassen. Vielleicht benutzen Sie auch Make-up oder haben eine Schönheitsoperation durchführen lassen. Man könnte die Aufzählung immer weiter fortführen und würde irgendwann bei Designer-Babys und Cyborgs landen. Ob und wenn ja, wo genau man hier die Grenze ziehen sollte, welche Limitation man anerkennen sollte und welche nicht, ist eine äußerst schwierige Frage. Doch es ist genau die Frage, mit der sich die Menschheit im 21. Jahrhundert wird rumschlagen müssen. Hier und heute möchte ich es mir etwas einfacher machen und nur die grundsätzliche Frage stellen, ob das Ziel, alle Limitationen überwinden zu wollen, sinnvoll ist. So wie es die Ideologie des Transhumanismus fordert. Schauen wir uns daher die ultimative Limitation des Menschen an. Und das führt uns zurück zu der Frage nach dem Tod. Haben Sie sich überlegt, ob Sie unsterblich sein wollen? Ich gebe Ihnen meine Antwort. Nein. Es gibt viele Gründe, warum ich das für eine schlechte Idee halte. Ich möchte mich hier auf einen, vielleicht den wichtigsten Grund beschränken, weil es das Dümmste ist, was der Mensch tun könnte. Keine Frage, der Tod ist keine schöne Sache. Er ist hart zu akzeptieren. Er kann zu früh kommen, mit großen Schmerzen verbunden sein. Für die Sterbenden wie für die Angehörigen Überlebenden. Es gibt nichts daran zu beschönigen. Der Tod ist absolut. Doch erst der Tod stellt die Frage nach dem Sinn im Leben. Es ist die Endlichkeit des Lebens, die die Frage gebiert, was man mit seinem Leben tun soll, wie man sein Dasein nutzen möchte. Und das gilt übrigens ganz unabhängig davon, ob man Atheist oder religiös ist. Auch der religiöse Mensch glaubt in gewisser Weise an Unsterblichkeit, aber eben an eine jenseitige Unsterblichkeit. Und das bedeutet, dass auch hierfür der Tod die zentrale Weiche ist, die die Aufgabe stellt, das diesseitige Leben auf eine ganz bestimmte Weise zu führen. Erst der Tod stellt die Frage, was man hinterlassen möchte, wie man erinnert werden möchte. Und somit ist der Tod, wie uns fast alle Philosophen, Anthropologen und Kulturtheoretiker zurufen, dasjenige, das menschliches Schaffen und Streben erst motiviert. Und somit ist auch der Tod, nebenbei bemerkt, die Motivationsquelle, aus der wissenschaftliches und technisches Streben emporwächst. Ewiges Leben, so scheint mir, ist sinnloses Leben. Beziehungsweise genauer formuliert, ein Leben, das sich die Frage nach dem Sinn gar nicht erst stellen würde, weil es keinen Grund dazu gäbe. Natürlich kann sich kein Mensch vorstellen, wie ein Leben aussehen würde, in dem ein Mensch unsterblich ist, weil ein solches Leben eben kein menschliches Leben mehr wäre, sondern irgendetwas anderes. Der Tod gehört zum Wesen des Menschen seit Anbeginn der Geschichte. Ein unsterblicher Mensch ist ein Widerspruch in sich. Etwas, das womöglich technisch realisierbar, aber nicht vorstellbar ist. Der Weg dahin ist buchstäblich ein Weg ins vollkommen Unvorhersehbare. Wenn ich jetzt trotzdem mal versuche, es mir vorzustellen, so fällt mir kein Grund ein, warum ich morgens aufstehen sollte, warum ich überhaupt irgendetwas tun sollte, wenn es doch prinzipiell bis in alle Ewigkeit weitere Tage gäbe, an denen ich auch aufstehen könnte. Mir scheint es so zu sein, von Wissen kann hier natürlich keine Rede sein, dass es erst die Endlichkeit ist, die mich dazu antreibt, bis zu diesem Ende etwas zu tun. Und aus dieser Perspektive betrachtet, drängt sich der Eindruck auf, dass der Mensch in der digitalen Moderne gerade dabei ist, all seine menschliche und künstliche Intelligenz, von der es zusammengenommen wahrscheinlich so viel gibt wie noch nie in der Geschichte, dass er dabei ist, all diese Intelligenz darauf zu verwenden, das Dümmste zu tun, was man nur tun könnte. Das Streben nach Unsterblichkeit begleitet den Menschen vermutlich, seit er sich seiner Sterblichkeit bewusst ist. Doch die ganze Geschichte hindurch war es undenkbar, dieses Ziel im Diesseits realisiert zu sehen. Stattdessen sublimierte sich dieses Streben in Kulturgütern wie den Pyramiden, dem Petersdom oder der Mona Lisa. Heute, im 21. Jahrhundert, gerät plötzlich die Absolutheit des Todes ins Wanken. Und wir müssen uns die Frage stellen, ob wir nicht nur metaphorisch, sondern ganz real danach streben wollen. Doch es ist eben etwas ganz anderes, ob man das Streben nach Unsterblichkeit in Form von Pyramiden, religiösen Systemen oder Kunstwerken verarbeitet oder aber ganz konkret realisiert. Auch wenn die wenigsten Menschen sich heute als Transhumanisten bezeichnen würden und diese Ideologie aktiv verfolgen, treibt die Gesellschaft immer weiter in diese Richtung. Und es besteht bis auf Weiteres wenig Grund zur Annahme, dass sich der Mensch davon abbringen lässt. Ob es gelingen wird, steht auf einem anderen Blatt. Zum Glück, möchte man sagen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die zweite Folge des Podcasts Auf der Kippe. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn, teilt ihn mit anderen Leuten, liked ihn, kommentiert ihn. Ich freue mich über jede Form von Feedback. Das nächste Mal schauen wir uns das Thema künstliche Intelligenz näher an und wie das in die weitere Entwicklung des Menschen im digitalen Zeitalter hineinspielt. Bis dahin, viele Grüße, ciao.